Ja, ganz lieben Dank. Erstmal an Gemeinde Süd für die Erinnerung an meinen 60. Weil sonst wäre ich vielleicht von 59 durchgegangen, aber der Sandro hat es jetzt offenbart. Und noch Dank auch im Namen meiner Frau und von mir für den Hochzeitstag. Super Aktion, einfach das, ja, da nochmal zu erwähnen. Ich hoffe, ich habe nicht die Einkaufsliste mitgebracht, sondern wirklich die Predigt. So. Und okay. Wir alle kennen Zeiten, wo das Feuer in uns gebrannt hat und wo wir rausgerufen wurden, wie ein Petrus, rauszukommen aus dem Boot, auf dem Wasser zu laufen. Wir waren bereit, dem Malchus das Ohr abzuhauen, dem Knechter von dem Hohepriester und unser Leben total für Jesus hinzugeben. Zeiten, in denen uns Nachfolge wichtig war, wir keine Mühen und Opfer gescheut haben, das Evangelium in die Welt zu bringen, Nachfolge zu leben und zu bezeugen. Können wir da übereinstimmen? Gut. Aber irgendwann ist es ruhiger geworden. Und das einst lodernde Feuer glimmt nur noch so vor sich hin. Wenn die gute Saat aus Gottes Wort von den aufwachsenden Dornen und Hecken bedrängt und überwuchert wird, unser Alltag und die damit verbundenen Sorgen und Nöte über unsere Köpfe wachsen. Kennt ihr das auch? Sehr gut. Dann brauchen wir solche Worte wie die heutige Predigt und den heutigen Predigttext. Worte, die einfach nochmal neuen Wind in unsere Glut bringen können. Und deshalb heißt die Predigt auch heute, und ich habe das Glück und das Vorrecht, dass ich jetzt 3 Predigten machen darf, also heute und am 6. März und am 29. Mai, dass wir eine Predigtreihe machen, und zwar über den Epheserbrief. Und das ist für mich der Brief der Gnade. Also Mängel drückt es folgendermaßen, also so ein Bibelübersetzer. Erster belehrender Hauptteil, die Herrlichkeit des christlichen Heils, Lobpreis der Gnade Gottes für das in Christus geschenkte Heil. Ich nenne das die überschwappende Badewanne der Gnade Gottes oder die überströmende herrliche Segensfluss der Gnade Gottes. Warum? Wenn du mal siehst, in Hesekiel 47, 1-12, da steht so die ganze Geschichte, wo der Segen einfach vom Thron der Gnade fließt und wo dir erst hineingeht bis zu den Fesseln, dann bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, dann bis zu der Hüfte. Aber irgendwann, da musst du schwimmen. Und das ist eigentlich, was Gott will, dass wir schwimmen, dass wir uns bewegen in der Gnade Gottes. Und am besten fängt man einen Brief an, vorne. Macht Sinn. Okay, fangen wir an mit 1,1. Epheser 1,1 zum Mitlesen und Mitschreiben. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Und heute geht der Brief an euch, also die in Gemeinde Köln-Süd sind. Der Allmächtige, Allgegenwärtige, ewig seiende und unergründliche Gott, der Urheber allen Werdens und Geschehens, ja der, welcher sogar das Leben selber ist, weil Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, beruft hier nach seinem Wohlgefallen und seinem Ratschluss Paulus zum Apostel Christi Jesu. Wen hat er da berufen? Ja, den kleinen Schwerenöter, weil Paulus heißt erstmal der Kleine. Und der hat sich ganz schön schuldig gemacht. Er hat unter anderem sich ergötzt an der Steinigung Stephanus, wir erinnern uns, Apostelgeschichte, und hat auch keinen Hehl daraus gemacht, die Gemeinde zu demütigen, zu quälen und zu verfolgen. Aber hier begegnet er uns nicht als der Kleine, sondern als der Riese im Glauben, als der Apostel für die Nationen, als Vorbild von Gott eingesetzt und berufen. Er wurde von Gott zugerüstet bzw. bevollmächtigt, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Es gibt genügend Theologen, Phraseologen und akademisch Gedrillte, die das Wort Gottes in Frage stellen und immer wieder neue Verbesserungsvorschläge machen und über, anstatt aus der Bibel zu predigen. Aber wenn die Schrift nicht von Gott letzte Instanz ist und eingegebenes Wahrheit und Wort, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich glaube daran, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Egal welche Übersetzung. In erster Linie. Aber Apostel heißt Abgesandter. Das heißt, Paulus kommt und lehrt in Autorität durch den Willen Gottes. Er verkündigt, getrieben vom Heiligen Geist, das Evangelium. Der Wille Gottes ist perfekt. Er regiert in der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. In meinem Leben spielt Gott keine Rolle. Er ist der Regisseur. Amen. Und so sollte es sein. Gott wählt oft das, was klein ist, was niedrig ist, was sündig ist, was verdorben ist und unwert erscheint. Lesen wir dazu mal 1. Korinther 1, 27 bis 29, einer meiner Lieblingsstellen. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, zunichte zu machen, damit er das, was ist, zunichte mache. Jetzt kommt Vers 29, warum macht Gott das? Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Dass wir einfach sehen, die Gnade Gottes ist unverdient. Kein Fleisch kann sich rühmen, diesem ewigen Gott. Zweitens, so zweimal bei 1,1, immer noch genau. Der Brief wurde an wen geschrieben? An die Heiligen. Lesen wir nochmal. Paulus, Apostel Jesu durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, den Ephesus sind. Also, die Heiligen. Der Brief wurde an die Heiligen geschrieben. Also, an die Tugendreinen, an die Verdienstvollen, ja, vielleicht sogar die Sündlosen. Was für ein Quatsch. Auf der ganzen Erde gibt es nur einen, der sündlos war. Jesus Christus, unser Herr. Johannes 1,8 sagt uns klipp und klar, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Hui, hui. Wer sind denn dann die Heiligen? Ja, jeder, den der Vater Gott dem Sohn gegeben hat. Jeder, den Vater auserwählt hat und dem Herrn Jesus zugeführt hat. Der hat sich selber abgesondert aus der Welt und dem Herrn Jesus zugeführt. Wer in einer lebendigen, gerechtmachenden Beziehung zum Herrn steht, darf sich aller Demut nach heilig nennen. Ihr seid Heilige. Ich bin ein Heiliger. Auch wenn ich so aussehe. Okay. Gut, aber Gott sieht mich so. Halleluja. Warum? Denn wenn das Haupt heilig ist, dann ist es auch der ganze Leib. Der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi. Jeder Einzelne von uns, der wiedergeboren ist, jeder Einzelne von uns, der errettet ist, gehört zum Leib Christi. Und es geht überhaupt nicht darum, ob du dich als Heiliger fühlst oder andere dir das Geheiligtsein zutrauen oder gar absprechen, sondern dass wir Christus durch Glauben angehören und ihm nachfolgen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. So viel zum Thema Heiligen. Jetzt grüßt Paulus auch noch die Treuen. Ja. Gott selbst ist der Erfinder der Treue. Gott ist treu. Können wir genug Bibelstellen, 1. Korinther 1,9, Thessaloniker 5,24, 2. Thessaloniker 3,3 und so weiter. Die Bibel sagt uns im 2. Timotheus, selbst wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich nicht selber verleugnen. Auch hier wären wir ohne seine Treue gänzlich verloren. Ohne seine Treue hätten wir gar keinen Glauben. Wir haben von uns aus nichts, aber auch gar nichts zu bieten. Alles ist uns gegeben in Christus Jesus. Trotzdem bleibt die Frage, wer ist ein Treuer? Ja, jemand, der in seinem Glaubensleben beständig ist, der sich nicht auf sich selber verlässt, der immer wieder eine enge Herzensbeziehung zu Jesus sucht und ihm in allen Lebenslagen und Situationen vollkommen vertraut. So, dann haben wir schon mal den ersten Vers jetzt. Dann lesen wir weiter in Vers 2. Gnade und Frieden, dieses Shalom von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Autor unter Führung des Heiligen Geistes stellt die Gnade vor den Frieden. 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und ich glaube auch nicht, dass die Reihenfolge hier, die Abfolge, ein Zufall ist, sondern der Friede Gottes kann nur dann in unser Herz gelangen, wenn zuvor die wunderbare Gnade ihr Werk der Offenbarung an uns gewirkt hat. Ich hatte vor ein paar Tagen so einen Post in FB gestellt, ein Bild von so einem stark tätowierten Rockerhänden, in jedem Ding so ein Silberring mit Totenköpfe und Drachen, und hast du nicht gesehen, und der Überschrift: Man who fear hell seek religion. Man who've been there seek Jesus. Männer, die sich vor der Hölle fürchten, suchen Religion. Männer, die dort waren, also in der Hölle, suchen Jesus. Amen. Und das ist, wie es ist. Ich war in der Hölle, will euch jetzt hier keine Story von mir erzählen, aber könnt ihr mir glauben. Und ich habe diese Gnade hautnah erlebt, wo Gott mich gerettet, wiederhergestellt, was auch immer. Gnade ist Gottes Eingreifen von oben. Und Religion ist das genaue Gegenteil. Durch menschliches, eigenes Wirken und Handeln, durch Leistung von unten nach oben, diesen mächtigen Gott zufriedenstellen zu wollen. Gnade ist unverdiente Gunst. Es ist seine Einstellung, Gottes Einstellung, von Liebe, von Erbarmen, von Güte und von Treue. Die Gnade ist immer an Freiheit gekoppelt. Es gibt keine Gnade unter Zwang, keine Gnade unter Despotentum, unter Machtmissbrauch, unter Herrschaft. Gnade ist immer freiwillig, Gnade ist immer ein Geschenk Gottes. Gott schenkt aus freien Stücken seine Gnade, wem er will. Das ist auch der Punkt. Gott ist dann nicht so wie wir manchmal. Wir richten Leute, wir verurteilen Leute. Wenn der nicht so ist wie wir, ja, das ist doch kein Pastor. Oder der könnte sich doch jetzt hier nicht so benehmen oder so. Gott ist so viel anders als wir, preist dem Herrn zum Glück. Gott schenkt aus freien Stücken seine Gnade, wem er will. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch Christus ist die Gnade geworden, wo du in Existenz gekommen bist, wo Gott auf die Erde sich manifestiert hat, wo das Wort Gottes ein Gesicht bekam, eine Haut bekam, eine Ausstrahlung, eine Geltung. Da ist die Gnade geworden. Er ist der Mensch, wo Gnade ein wirklich begreifbares Gesicht bekommt. Weil begreifen hat ganz viel zu tun, wir begreifen irgendwas. Wir können das anfassen, der war hautnah. Die eine Frau, die blutflüssige Frau, die hat den nur am Zipfel angepackt, am Zipfel seines Gewandes. Und die Heilung war da. Die Heilung war sofort da. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der nicht will, dass wir irgendetwas oder irgendjemand anbeten. Und die größte Gefahr ist unser altes Ego. Haha, aufmerken. Wir wissen alle, dass es immer wieder luziferische Schübe bekommt, das Ego, das Ich. Es ist so. Ich will, ich will, ich will. Das war der erste Satz, den Luzifer gesagt hat. Ich will sein wie Gott und zweite Stelle reicht mir nicht und ich will, ich will, ich will. Okay, vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber sind ja auch einige. Hm? Danke. Sogar der neue, wirklich wiedergeborene Mensch kann nur das schaffen, was Gott ihm zutraut und zuvor gegeben hat. Lesen wir in der Schrift Johannes 15,5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt's, Komma. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können nichts tun außerhalb der Gnade Gottes. Wir können nicht irgendwie uns eine Leistungsgerechtigkeit verdienen und dem Boss oben gefallen. Johannes 1,16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Der Apostel legt da gesteigerten Wert drauf. Im Verlauf des ganzen Epheserbriefs wird die Gnade immer wieder von allen Seiten beleuchtet und immer wieder in den Fokus und immer wieder in den Vordergrund gerückt. Egal, wie du dich auch anstrengst und religiösen Zinnober praktizierst, und das kennen wir alle, oder? Keiner? Ich auf jeden Fall. Niemand bekehrt sich ohne die vollkommene Gnade Gottes. Niemand. Es ist egal, was du gemacht hast, weil ganz ehrlich, in allen Religionen machen die ihre Sachen. Die Buddhisten laufen mit ihren Räucherkerzen da vor den Altar. Die Muslime knien sich 5-mal am Tag auf den Teppich. Die machen alle gute Sachen und schaden keinem. Aber das rettet niemand. Es ist egal, was wir machen. Wir sind durch die Gnade Gottes, kommen wir in diese enge Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Aber wo die Gnade Einzug gehalten hat, sind wir wieder beim Thema, da ist auch der Friede nicht fern. Deshalb die Reihenfolge. Die Gnade muss zuerst wirksam sein, damit der Friede überhaupt, dieser Shalom Gottes, dieser Shalom aus dem Judentum wirklich in unser Herzen einziehen kann. Wie oft hat uns der Herr Jesus, also allen Kindern Gottes, seinen Frieden gewünscht? Keine Ahnung, wie oft das in der Bibel steht, aber ich denke ziemlich oft. Was ist dieser Friede? Das Shalom. Eine Empfindung? Ein seelisches Wohlbefinden? Ein Highsein? Hochgefühl? Ein Kick? Nein. Es ist viel, viel mehr als das. Es ist ein wiederhergestelltes Verhältnis zu unserem Schöpfer. Zu unserem Schöpfer Gott und zu seinen Geschöpfen, zu unseren Mitmenschen. Unser Herz wird ruhig vor Gott und bezieht den ganzen Menschen mit ein. Nicht nur unsere Gefühle. Das komplette Paket, Geist, Seele und Leib, kommen hinein in diesen erfahrbaren Frieden. Philipper 4,7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Klar, dieser Frieden ist zu bewahren. Und wir werden auch immer wieder feststellen, dass dieser Friede keineswegs eine feste Konstante in unserem Leben ist. Das ist keine Einbahnstraße. Wir sind, jetzt haben wir den Frieden einmal gegessen, haben den internalisiert, haben den tief getan, in das Herz rein und der bleibt jetzt da hocken für ewig. Nee, allein der permanente Kampf von Fleisch gegen Geist und umgekehrt kann uns das echt vermiesen. Können wir das? Kennt das einer? So Geist gegen Fleisch, Fleisch gegen Geist. Halleluja. Aber wir dürfen wissen, dass der Friede, genau wie der Glaube, wächst. Er ist nicht da einfach verkümmert. Der Friede muss nicht da irgendwo in der Ecke brach liegen und unser Glaube. Sondern da, wo wir uns ausstrecken oder da, wo wir im Wort sind und unter dem Wort stehen, da kommt Wachstum hinein. Der Glaube kommt vom Hören des Wortes, von der Predigt. Da kommt Glaube her und da kommt auch der Friede Gottes her. Der ungestörte Friede, wo wir uns alle dann wirklich mal sehen, ohne Anfechtung, ohne Mangeldenken, wird uns jedoch erst in der neuen Welt Gottes zuteil. Und da können wir auch absolut sicher sein, dass Gott uns das verheißen hat und auch zugesagt hat. Aber hier, auf diesem Planeten Erde, bleibt uns das Suchen und Anhangen an unseren Herrn Jesus Christus, weil er ist der Friedefürst. Er ist unser Friede. Heute Morgen habe ich im Facebook gelesen, Gnade ist das Haus, in dem wir leben sollten. Liebe ist das Fundament, auf dem es erbaut wurde. Und Jesus ist die Tür. Und er hat nicht gesagt, dass wir nicht rausgehen können. Jesus hat gesagt, es ist eine Tür, das heißt der Ein- und der Ausgang. Wir können immer wieder zu ihm gehen. Und dass wir wirklich auch gnädig miteinander lernen, umzugehen. Nicht immer Leute vorverurteilen, weil die vielleicht anders aussehen. Vielleicht bist du nicht tätowiert, ich liebe dich trotzdem. Und umgekehrt, weißt du? Und muss gucken, wie Gott die Menschen sieht und uns auch diesen Blick antrainieren. Dass wir da nicht so engstirnig auch sind oder so religiös, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Und aus der Gnade wirklich zu schöpfen und von Gott einfach zu nehmen. Ich möchte euch eine ganz tolle Geschichte noch lesen und ich hoffe, ich kann die ohne Tränen lesen. Letztes Mal konnte ich das nicht, habe ich die der Tati vorgelesen, da war ich am Heulen, den Schlosshund. Aber ich bin so und wenn ich heule, dann muss der Schandor das weiterlesen. Der Blick Jesu, die wertschätzende Gesinnung Jesu, möchte ich durch eine kleine Geschichte darstellen. Eine Geschichte von Dale Colloway. Ich war jetzt im Februar war ich zu so einem Seelsorgeseminar, ich mache gerade so eine Ausbildung, zum seelsorgerischen Berater bei der ASW, also nicht beim Arbeiter-Samariter-Bund, sondern bei dem Arbeitskreis seelsorgerischer Berater. Und ein sehr fundierter Mann, der hat 15 Bücher geschrieben und hat 30 Jahre Eheberatung gemacht und 20 Jahre Intensivseelsorge. Der ist der Seminarleiter gewesen und der coacht mich da halt im Moment oder jeden, der da hingeht. Teddy war kein Kind, das man auf Partys einlud. Er lümmelte sich die meiste Zeit auf seinem Stuhl und schaute gelangweilt. Er sprach nur, wenn er aufgerufen wurde und dann sehr einsilbig. Er war nie richtig gekleidet. Seine Kleidung stank. Er war ziemlich unansehnlich. Immer wenn die Lehrerin Teddys Arbeiten durchsah, spürte sie eine fast perverse Freude, alle falschen Antworten anzustreichen. Sie schrieb die Note 6 mit einem gewissen Schwung aufs Blatt. Sie hätte es besser wissen können, weil seine Geschichte in den Unterlagen stand. Erste Klasse. Teddy ist ein guter Junge, mit einer verheißungsvollen Zukunft, kommt aber aus einem armen Elternhaus. Zweite Klasse. Teddy ist still und zurückgezogen. Seine Mutter ist unheilbar krank. Dritte Klasse. Teddy fällt in seinen Leistungen zurück. Seine Mutter starb in diesem Schuljahr. Sein Vater kümmert sich nicht um ihn. Vierte Klasse. Teddy liegt hoffnungslos zurück. Sein Vater zog weg. Teddy lebt bei einer Tante. Er ist verstört. Weihnachten kam. Alle Kinder brachten Geschenke mit in die Schule. Sie waren stets sorgfältig eingepackt. Abgesehen von Teddys Geschenk, das in braunes Packpapier eingepackt war. Und mit Klebeband umwickelt, mit der Aufschrift versehen, für Mrs. Thompson, von Teddy. Die Lehrerin öffnet die Geschenke eins nach dem anderen, damit die Klasse sie bewundern konnte. Als sie Teddys Geschenk öffnete, fand sie ein Armband aus unechten Steinen, von denen die meisten fehlten, und eine fast leere Parfümflasche. Die anderen Kinder fingen an zu lachen, aber Mrs. Thompson hielt sich plötzlich zurück. Sie legte das Armband an und sagte, ist es nicht wunderschön und riecht das Parfüm nicht gut? Am Ende des Schultages kam Teddy schüchtern auf sie zu. Ich bin froh, dass Ihnen meine Geschenke gefallen, Mrs. Thompson, flüsterte er. Sie haben den ganzen Tag lang wie meine Mutter gerochen. Und auch Ihr Armband steht Ihnen wirklich gut. Als er gegangen war, legte Mrs. Thompson den Kopf auf ihr Pult und weinte. Sie bat Gott, ihr zu vergeben. Sie betete, dass Gott ihr half, zu sehen, was er sah, wenn er diesen mutterlosen Jungen sah. Als die Kinder am nächsten Tag zur Schule kamen, war Mrs. Thompson wie ausgewechselt. Sie förderte diejenigen, die besondere Hilfe brauchten, vor allem Teddy. Am Ende des Schuljahres konnte er mit den meisten seiner Klassenkameraden Schritt halten, und hatte sogar einige überholt. Dann hörte sie eine Weile nichts mehr von ihm. Eines Tages bekam sie einen Brief. Liebe Mrs. Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich nun die Highschool abschließe und der Zweitbeste meiner Klasse bin. Liebe Grüße, Teddy Stollard. 4 Jahre später ein weiterer Brief. Liebe Mrs. Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich mein Studium als Jahrgangsbester abgeschlossen habe. Die Universität war nicht leicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Liebe Grüße, Teddy Stollard. 4 weitere Jahre später. Liebe Mrs. Thompson, Sie sollen die Erste sein, die erfährt, dass ich seit heute Dr. Theodorus Stollard bin. Wie finden Sie das? Ich möchte Sie einladen, da zu sitzen, wo meine Mutter sitzen würde, weil Sie diejenige sind, die für mich am ehesten so etwas wie eine Familie ist. Liebe Grüße, Teddy Stollard.